Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder mit Gerhard Müller.
Hallo Martin, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Hallo Gerhard. Und mit Jan Dietz, Unternehmensberater von der Firma O'Connors GmbH aus Dettingen.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Dietz ist viel unterwegs im Südwesten und darüber raus auch in ganz Deutschland und bei der Beratung von mittelständischen Unternehmen in der Krise als Unternehmensberater. Und er hat uns einen Fall mitgebracht, der ihm über den Weg gelaufen ist, wo er tätig war und den wir gerne diskutieren wollen heute.
Sehr gerne. Im Grunde geht es darum, es ist ein schwäbisches Maschinenbauunternehmen, 50 Millionen Umsatz, knappe 300 Mitarbeitende, verschiedene Standorte. Und die haben in der Vergangenheit richtig gut performt, haben gutes Geld verdient, ein familiengeführtes Unternehmen, eigentlich mit einer Standardproduktion. Also die haben Standardmaschinen gebaut, die hat man immer wieder repliziert, die hat man bis zur Perfektion verbessert, ja. Und die gelten als sehr langlebig und sehr teuer auch, aber die kauft man trotzdem, weil die sind gut, ja.
Die kauft man quasi nur einmal im Leben und dann.
Und damit geht's dann nämlich schon los, weil die halten zu lange. Mhm. Und da hast du nämlich an dem Thema Service hinterher nichts verdient, aber das ist eine gesonderte Sache, ja. Mhm. Wenn man nämlich zu gute Maschinen baut, das ist auch nichts. Ja.
Aber es ist halt ein richtiger Hidden Champion, ne?
Sozusagen.
Also ein schwäbischer Hidden Champion, das ist genau die Art von Unternehmen, auf die wir immer stolz sind.
Da sind wir immer stolz drauf und vielleicht kann man an dem Beispiel auch mal sagen, okay, das ist zwar richtig, aber eben nicht ganz und nicht mehr ganz. Ja.
Okay, was ist das Problem denn? Das hört sich doch alles gut an.
Na, das hört sich dann gut an, wenn, nehmen wir kurz an, die haben jetzt alle Kunden beliefert, die haben jetzt alle Maschine und die läuft gut, dann habe ich ein Problem, dann verkaufe ich nämlich keine mehr. So, was macht dann jeder Geschäftsführer? Er guckt nach neuem Geschäft. Ja.
Nach neuen Kunden, nach neuen Branchen und vielleicht auch schweift der Blick in ferne Länder.
Auch das. Und da geht's schon los bei den neuen Branchen, die haben neue Anforderungen. So, und jetzt sagen die, Mensch, macht das super Maschinen, bau doch mal für uns auch eine. Ja. Und dann läuft es ja so im Maschinenbau, in der Regel, da gibt's einen Vertrieb, der dann das Interesse weckt und dann kommt der Kunde mit einem kompletten Layout. Das heißt, da wird jetzt ein Application Engineer in der Regel, das ist so ein Vertriebsingenieur, wenn man so möchte, der überlegt sich dann diese Maschine oder Anlage, ja, die besteht ja aus mehreren Teilen, dadurch fließt ja das zu fertigende Teil irgend so ein Prozess, da wird was gestanzt und woanders wird was montiert und so weiter. Und dieses Layout dieser Maschine, das konzipiert er dann. Und auf Basis dieser Konzeption wird ein Angebot geschrieben. Ja, also erstmal so ein Richtpreisangebot, wo dann steht, 2 Millionen Euro. Und dann sagt der Kunde, ja, das ist in dem Bereich, was wir uns vorstellen. Und dann geht's ins Detail. Aus meiner Erfahrung ist aber gerade so ein Standardmaschinenhersteller ja überhaupt nicht gut gerüstet, wenn es darum geht, er muss jetzt individuell was Neues machen.
Eine Frage vorab noch, wieso läuft das Geschäft mit den Standardmaschinen nicht mehr?
Ein Stück weit, weil sich die Anforderungen, jetzt in dem Fall war es so, an die Produkte so geändert haben, dass die Einsatzmöglichkeiten weniger werden. Das heißt, die Produkte haben sich dahingehend verändert, dass man von diesen Maschinen weniger braucht und die Kunden, die noch welche haben, die einfach jetzt länger nutzen. Ja.
Also es findet hier ein Technologiewandel statt. Das heißt, das alte Geschäftsmodell mit diesen Standardmodellen, das trägt nicht mehr, weil ich nicht mehr genug verkaufen kann.
Richtig.
Erstmal als Ausgangspunkt.
Richtig.
Und warum kann ich sie nicht ins Ausland verkaufen? Oder?
Ja, die sind schon weltweit unterwegs.
Also
da gibt es keine Regionalitäten.
Mhm. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, die haben ihr Segment mehr oder weniger dann ausgeschöpft und mussten sich dann umorientieren.
Genau, also der einfachste Weg ist halt, man geht ja auf Messen und so und lernt dann Leute kennen und dann gibt es eine Anfrage. Und aus Kundensicht ist ja so, da geht man an einen heran, an einen Produzenten, wo man weiß, der macht gute Maschinen. Ja? Mhm. Der ruft, den haben die, das können die auch so. Aber der Kunde will vielleicht was ganz anderes. Ja? Und die neue Technologie, wenn ich jetzt mal zurückgehe zu diesem, jetzt habe ich das konzipiert, ja, dann läuft das Angebot und da sind wir nämlich am Kern des Pudels. Das läuft dann ganz oft an den Ingenieuren vorbei, die das dann am Schluss auch umsetzen müssen. Ja, das heißt, man schiebt das hinaus, es gibt dann irgendwann Zeitdruck, der Kunde will dann endlich unterschreiben, aber man hat vielleicht intern gar nicht abgeklopft, kann man das in dieser Zeit konstruieren, kann man das in dieser Zeit bauen mit diesen vereinbarten
Mitteln. Warum hat man das in der Vergangenheit nicht so gemacht?
Ja, weil es nicht notwendig war. Wenn ich eine Standardmaschine baue, ist ja alles geklärt. Also der Prozess ist ein völlig anderer. Also eine Einzelfertigung, eine Serienfertigung sind völlig verschiedene Dinge, aber das sieht man nicht.
Okay, das heißt, wir haben das Problem hier gehabt, Und ich nehme an, dass der Grund, weshalb du da beraten hast, ist, dass man in der Krise war.
Richtig.
Weil offensichtlich das neue Geschäft nicht mehr so auskömmlich war wie das alte. Beim alten konnte man das berechnen, weil ich weiß, was mich die Produktion der Maschine kostet. Und da habe ich meine Marge drauf gerechnet und die anderen Dinge. Und dann bekomme ich da relativ genau raus. Da gibt es in Anführungsstrichen keine Überraschungen.
Richtig.
Und ich habe jetzt plötzlich ich entwickle mich weg von einem, sag ich mal, gut planbaren Geschäft mit den Standardmaschinen hinten zu einem Geschäft, was eben wesentlich mehr Variablen hat, ne?
Ganz bei der genau.
Angebotsabgabe. Ja. Also ich habe das auch erlebt. Wir hatten einen Mandanten gehabt, wo dann man irgendwann entschieden hat, dass der Vertrieb jetzt die Techniker faktisch bei den Preisen overruled, auch bei Anlagenbau. Und das ging wunderbar. Ne? Die Zahlen wurden erstmal besser, weil man natürlich mehr Projekte reingeholt hat. Und dann irgendwann war es eine Katastrophe, weil man gesehen hat, die Projekte waren mit einmal alle nicht auskömmlich. Das, was man vorher so nicht hatte. Und da haben die ein paar Strukturen sozusagen zwischen der Zusammenarbeit, Vertrieb und Technik geändert. Und es hatte den Konzern letztlich umgeworfen sogar. Mhm. Also das ist dann in die Insolvenz gegangen, weil man so viele, früher gab es da immer eine Mischung natürlich, dass ein paar Projekte liefen, mit denen gut verdient, ein paar hat man dann doch nachträglich was draufgezahlt. Und mit einmal hat man bei allem was draufgezahlt und zwar wesentlich. Und das ist einfach das, was nicht sein darf. Nicht? Da muss man Strukturen in den Firmen etablieren, damit so etwas nicht passiert.
Und das Problem ist, man merkt es halt einfach zu spät. Also in dem Fall war es so, die Standardmaschinen waren von der Größe, vom Verkaufsvolumen her pro Stück weit geringer. Das heißt, die Durchlaufzeit war kürzer, die Maschine war günstiger. Eine Sondermaschine, da bist du dann gleich bei einem 3-4-fachen Betrag, bis du merkst, dass das schief geht, ist die fast fertig gebaut. Das heißt, du hast dann auch keine Möglichkeit mehr zurück.
Das heißt, von der Serienfertigung zur Einzelfertigung ist ein Riesensprung.
Ganz genau. Ich brauche völlig andere Prozesse und ich brauche eine völlig andere Kultur im Unternehmen.
Wie ging es weiter in deinem Fall?
Sie leben noch. Wie gut, kann ich gerade nicht beurteilen, aber sie haben es noch geschafft, aber das lag natürlich an der dicken Eigenkapitalausstattung der Vergangenheit.
Was wird jetzt anders gemacht im Vergleich zur Vergangenheit und wie hat man ganz konkret gegengesteuert? Also wie hat man die Verknüpfung geschafft, das Problem der Vergangenheit zu durchbrechen, zu bewältigen?
Also man hat hier in dem Fall einfach den Prozess dahingehend geändert, dass bevor das Angebot an Kunden rausgeht, das an die Fachabteilung gehen musste und die mussten dann unterschreiben, dass sie das in der Zeit hinkriegen. Also man fühlt sich ja auch nicht dran gebunden, wenn man heißt 1000 Konstruktionsstunden und dann sagt die Konstruktion ja never ever, ich brauche da 2 oder 3000 dafür, dann kann ich dann als Chef schon hergehen und kann sagen, das musst du in 1000 schaffen, das wird aber nicht funktionieren. Ja, das heißt, es muss vornweg über den Tisch, das braucht das Agreement der jeweiligen Fachabteilung und wenn das dann dran ist, dann ist zumindest mal sichergestellt, dass es besser wird. Das heißt noch nicht, dass es flüssig läuft und fluffig durchs Unternehmen geht, aber man hat dann zumindest alle die da mitarbeiten, zumindest dazu gebracht, zu sagen, ja, ich kann das. Weil es gab dann sogar so Fälle, dass man Dinge angeboten hat, wo die Fachabteilung gesagt hat, ich kann es nicht. Ja, also wenn die Konstruktion gleich sagt, das kriegen wir nicht hin und ich biete es trotzdem an, das ist Wahnsinn.
Das ist ein Kardinalfehler.
Das gibt's aber und das gibt's oft in der Verzweiflung. Ich brauche Umsatz und du kriegst den ja auf dem Papier erstmal. Du hast ja einen Auftrag über ein paar Millionen dann. Mhm. Aber es bringt dir ja gar nichts, wenn hinterher die Maschine nie fertig wird oder nicht abgenommen wird oder mit einem Abschlag abgenommen wird oder du monatelang in Betriebnahme hängst, vielleicht noch im Ausland und deine Techniker nach Mexiko schickst, ja, das kostet Geld, das kann man sich nicht vorstellen.
Das heißt, wir brauchen eine richtige Kultur im Unternehmen, die das berücksichtigt, wir brauchen Strukturen, die so etwas abbildet und das bedeutet eben bei einer Firma, die so etwas bisher nicht gemacht hat, dass man da einiges umstellt.
Und das ist leider Gottes, das ist meine Erfahrung, mit den bestehenden Menschen oft nicht möglich. Also es gibt diesen Spruch, Culture Eats Strategy for Breakfast, das stimmt schon. Also man wird auch nicht umhinkommen, den einen oder anderen auszutauschen dabei.
Weil die Flexibilität einfach nicht da ist, sich jetzt dann umzustellen und mit neuen Gegebenheiten umzugehen? Oder warum ist Dua so undurchdringlich?
Das ist eine ganz gute Frage. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube einfach, wenn Menschen was jahrelang, jahrzehntelang gemacht haben, und zwar erfolgreich, das war ja gut. Die sind ja keine schlechten Leute. Das passt halt dann nicht mehr vielleicht zu den neuen Gegebenheiten. Das heißt, die Leute sind gut für einen anderen Anwendungsfall und die haben dann schon die Resilienz, das auszusitzen und sagen, naja, der neue Geschäftsführer, der geht auch wieder in 2 Jahren. Da bin ich immer noch da. Und dann, also das ist so eine passive Aggressivität, das ist mein Empfinden. Mhm. Die sagen alle ja, aber sie machen das Gegenteil. Und das kannst du als Management ganz schlecht fassen, zu sagen, also musst du erstmal drauf kommen, das musst du dem nachweisen können. Mhm. Passiv-Aggressive kriegt man ja fast nicht gegriffen. Die sind ja Teflon beschichtet.
Mhm. Naja. Schwierig, schwierig. Also ein interessanter Fall, den du uns da mitgebracht hast, wenn man sieht, wenn sich der Markt ändert, wenn sich Produkte ändern und hinten die Organisationsstruktur im Unternehmen nicht passt, wie schwierig das ist und wie das selbst eine Firma mit wirklich guter Eigenkapitalausstattung fast aus der Bahn wirft. Ja, vielen Dank an euch beide und dann freue ich mich auf neue spannende Fälle.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.